Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Finde dein Mama Konzept Podcast, dein Podcast für ein erfülltes Leben mit Familie und Beruf. Hier entdeckst du Wege zu mehr Zeit, deine To-Dos abzuhaken und zu mehr Gelassenheit und bekommst natürlich auch noch eine extra Portion Lebensfreude. Moin, ich bin Caroline und Vereinbarkeitsmentorin und Autorin der Kopffrei-Methode. Und heute habe ich Selina Furter hier zu Gast. Sie ist Coachin, Mentaltrainerin und Expertin für ambitionierte berufstätige Mütter. Sie hat über 15 Jahre Erfahrung als HR-Leaderin und gründete Happy Working Mom, um Frauen zu mehr Klarheit, mentaler Stärke und Selbstbestimmung in Job und Familie zu verhelfen. Sie hostet den Happy Working Mom Podcast, begleitet Mütter seit 5 Jahren im 1:1 oder in Gruppenprogramm und spricht offen über Mental Load, Identitätskrisen und die Kraft, sich als Mutter selbst wiederzufinden. Wir sprechen heute über das Thema Mental Load aus der HR-Perspektive und wie ihre 15 Jahre im Personalwesen ihren Blick auf Vereinbarkeit verändert haben und was Mütter heute ganz konkret fordern können. Oder dürfen müssen. Darüber werden wir sprechen. Bevor wir jetzt starten, noch ein kleiner Service-Hinweis für dich. Am Dienstag, den 14. April 26, gebe ich um 20 Uhr eine Masterclass für 0 Euro zum Thema die 5-Stunden-Formel, wie du dir als Mama jede Woche 5 Stunden zurückholst und das ohne früher aufzustehen oder weniger Stunden erwerbsarbeiten zu müssen. Wenn du dich da anmelden willst, findest du den Link in den Shownotes. Und jetzt sage ich Happy Welcome Selina, schön, dass du da bist.
Hallo Caroline, danke für die Einladung.
So gerne. So, ich habe es eben schon im Intro gesagt, seit 15 Jahren hast 15 Jahre Erfahrung im Personalwesen. Was hat dich denn am meisten überrascht, als du angefangen hast, Vereinbarkeit aus dieser Perspektive zu betrachten? Und was hat sich vielleicht auch durch deine eigene Geschichte verändert?
Es hat mich, glaube ich, am meisten überrascht, dass Vereinbarkeit im beruflichen Kontext noch immer so ein Stiefkind ist, sozusagen. Und dass bevor ich Mama war, war das sozusagen für mich immer klar, ne, ich gebe ganz viel in meinen Beruf, ich gebe meine ganze Zeit da rein und meine Karriere ist mir wichtig und so. Und als ich Mama geworden bin, hatte ich tatsächlich das Gefühl, ich müsse genau so weiterarbeiten. Also so zu tun, als ob ich irgendwie keine Familie hätte, als ob ich immer noch die 120% in den Job stecke. Ich habe auch immer Vollzeit gearbeitet, auch mit Kind. Und dass sozusagen niemand irgendwie auch nur ansatzweise merken darf, dass ich auch noch Familie zu Hause habe. Also ein ganz wirres Gedankenspiel hatte ich da im Kopf, ganz ehrlich. Ist vielleicht auch darauf zurückzuführen, dass ich am ersten Tag nach meiner Elternzeit damals gekündigt wurde und dann als junge Mama direkt mal irgendwie arbeitslos war und mir natürlich irgendwie vorher nie die Gedanken darüber gemacht habe, dass das passieren könnte. Ich war immer davon überzeugt, ich bin Mama dann und ich arbeite genauso weiter wie vorher. Und dass das nicht so sein sollte, das hat mich schon auch überrascht. Und im Nachgang muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich vielleicht viele Dinge, die ich so mitbekommen habe, gar nicht so für mich eingeordnet habe. Also ich habe natürlich mitbekommen, wenn Führungskräfte irgendwie Bewerbungen abgelehnt haben aufgrund des Alters einer Frau oder mit irgendwelchen Kommentaren zum Familienstand und sowas, ne? Ich saß ja sozusagen direkt an der Quelle und habe das aber gar nicht so hinterfragt, ehrlich gesagt, damals. Also ich war da wirklich sehr naiv, möchte ich es fast sagen, unwissend und gar nicht irgendwie mit diesem Blick geschult. Und den Blick, den habe ich natürlich in den letzten 10 Jahren geschult, aufgebaut, auch mit vielen Führungskräften natürlich auch geteilt. Und das ist das, wie sozusagen der Weg von totales Unwissen und Naivität hin zu einer feministischen Perspektive jetzt eigentlich so gegangen ist.
Das heißt, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe. Du hast dort gearbeitet und dann bist du in Elternzeit gegangen und als du wiedergekommen bist, bist du direkt gekündigt worden. Das heißt, du bist nicht in den gleichen Job wieder zurück mit Kind sozusagen.
Genau.
Und hat es jetzt einen Zusammenhang, Kind und die Kündigung, oder war das unabhängig voneinander?
Naja, es hatte den Zusammenhang, dass ich sozusagen nachbesetzt wurde, weil ich ja nicht da war, sozusagen in der Elternzeit. Also mein Mann und ich hatten uns vorgenommen, die Elternzeit zu teilen. Jeder sollte 6 Monate machen. Ich war ja damals schon in einer guten Führungsposition. Also ich war Personalleiterin in einem Unternehmen und hatte auch für die Nachfolge jemanden supportet, dass das jemand macht in der Zeit und so weiter. Und das hat aber nicht gereicht. Also das war, also was heißt, es hat nicht gereicht. Darüber haben ja andere entschieden. Aber es war schon so, dass dass ich dann eben direkt gar nicht wieder, also ich bin am ersten Tag hin und habe direkt die Kündigung bekommen, wusste es aber schon vorher, weil ich ja natürlich wusste, dass die Stelle nachbesetzt wurde. Und das war schon sehr bitter, ehrlich gesagt, damals. Zumal man ja als, ich sag mal, Erstmama ja auch ganz viele Themen hat und sich dann noch damit so auseinanderzusetzen, dass das berufliche Konstrukt total auseinanderbricht, das, war keine einfache Zeit.
Aber das dürfen die doch eigentlich nicht einfach so, aber da sind sie so mit durchgekommen, oder wie?
Naja, du darfst in der Elternzeit nicht kündigen. Das gibt ein Kündigungsverbot, da hast du ja Sonderkündigungsschutz. Du darfst theoretisch kündigen. Allerdings gibt es keinen validen Kündigungsgrund. Ne? Es gibt ja nur diese betrieblichen, die persönlichen und die verhaltensbedingten Kündigungsgründe. Die waren bei mir nicht vorliegend, weil meine Stelle wurde ja auch nachbesetzt. Also gab es keinen Grund. Nun ist aber so eine Kündigung ist ja erstmal in der Welt. Also das heißt, du musst damit irgendwie umgehen. Du kannst ja nicht sagen, nee, habe ich jetzt nicht gesehen. weiß ich nicht, was wollt ihr jetzt von mir? Also du musst damit ja dann irgendwie umgehen. Und für mich war ja klar, der Weg endet da. Also ich hätte natürlich klagen können, ich hätte auf Wiedereinstellung klagen können und wahrscheinlich hätte ich auch gewonnen, weil ich ja nun auch mit Kind und sowas und mit der Berufserfahrung, die ich vorher in dem Unternehmen hatte, schutzwürdiger war als die Nachfolgerin. Und für mich war aber dann klar, okay, dann das geht nicht weiter, die wollen mich da nicht. Also wäre für mich jetzt auch mental ein bisschen schwierig geworden, ehrlich gesagt. Und deswegen habe ich mich dann auf den Verhandlungsweg dann begeben. Und dadurch, dass ich da ja auch relativ gutes Know-how auch hatte aus meiner Position heraus, konnte ich da eine ganz gute Verhandlung führen. Ja.
Ich frage das so genau nach, weil ich finde, das ist genau ein Problem, ne? Rein rechtlich haben wir ja einige Rechte, aber am Ende bringen sie einem wenig. Also klar, hättest du da jetzt klagen können, aber willst du dann da arbeiten? Sie wollten dich ja offensichtlich nicht mehr. Das ist ja auch eine Art von Verletzung und ja, macht auch keinen Spaß so. Und dann ist es halt, also gefühlt bringen uns dann diese rechtlichen Rahmenbedingungen gar nicht so viel. Erlebst du das anders oder würdest du das eher unterstreichen?
Ich erlebe das schon so, dass wenn jemanden loswerden möchte, gibt es immer Wege. Es ist zwar in Deutschland schon so, dass das Arbeitsrecht relativ arbeitnehmerfreundlich ist. Ne? Wir haben viel Kündigungsschutz und so weiter. Und es ist gar nicht so einfach, jemanden einfach so rauszuschmeißen. Aber wie ich gesagt habe, wenn so ein Fall, so ein Schreiben oder was auch immer einmal in der Welt ist, dann muss man ja damit umgehen. Und na klar gibt es auch viele Menschen, die sich auch wieder in den Job reinklagen und die dann auch weiter dort arbeiten. Aber es ist natürlich auch, man arbeitet dann unter Bedingungen, wo man einfach weiß, okay, irgendwann endet der Weg sowieso. Also die meisten gehen dann sowieso irgendwann früher oder später, meistens früher. Und ja, das ist einfach ein ganz klares Signal. Rechtlich ist es nicht okay, aber trotzdem funktioniert es.
Und kannst du einschätzen, aus der Personalersicht sozusagen, wie stark werden Mütter wirklich diskriminiert, also auch bei einer Neueinstellung sozusagen? Ich will so ein bisschen darauf hinaus, dass, also ich habe einerseits das Gefühl, gesellschaftlich ist es anerkannt, dass Mütter vor allem mit jüngeren Kindern eher Schwierigkeiten haben, eine neue, passende oder auch hochqualifizierte Anstellung zu finden. Gleichzeitig gibt es ja auch immer wieder Mütter, die halt sagen, also ich ignoriere das ein Stück weit, gehe selbstbewusst ins Bewerbungsgespräch und dann kriegen sie den Job. Also wie viel ist wirklich sozusagen äußere Rahmen und wie viel ist unsere innere Haltung im Bewerbungsgespräch?
Beides, würde ich sagen. Also der äußere Rahmen ist, glaube ich, in vielen Unternehmen noch immer sehr verkrustet. Also ich war jetzt nun in mehreren Unternehmen, auch sehr unterschiedlichen Unternehmen, und ich habe dieses Thema schon auch immer wahrgenommen. Ich habe auch über 5 Jahre in einem Unternehmen gearbeitet, in dem 98% Frauenanteil waren, und auch dort gab es diese Themen so von wegen, naja, sollten wir die jetzt befördern, aber die hat ja gerade geheiratet, ich weiß nicht, die kriegt bestimmt nächstes Jahr ein Kind und so, dann fällt die uns wieder aus. Also das gab es schon auf jeden Fall auch viel. Auf der anderen Seite glaube ich auch das, was du sagst, dass es sehr auf die innere Haltung auch ankommt und dass man sich nicht von diesen Widrigkeiten einschüchtern lassen sollte von vornherein, sondern wirklich versuchen sollte, seinen Weg zu gehen. Das ist natürlich... Es wird einem nicht einfach gemacht, glaube ich, als Frau. Und ich habe das ja auch selber mitbekommen, weil ich ja auch nach der Elternzeit mich bewerben musste. Und ehrlich gesagt, dann im Lebenslauf meinen Familienstand dann nicht angegeben habe, weil ich einfach Angst hatte, dann sozusagen auf diesem Aussortierstapel sofort zu landen, ohne dass ich irgendwie eine Chance gehabt hätte. Und ich würde das heute anders entscheiden, ehrlich gesagt, weil ich glaube, dass es bei einem Bewerbungsgespräch ja auch immer um Werte geht. Es geht ja auch darum, wie in so eine Art Beziehung miteinander einzugehen, ne? Im Idealfall ist man sich sympathisch, vielleicht verliebt man sich sogar so ein bisschen ineinander, und dann geht es auch darum, ne, so eine gemeinsame Zukunft irgendwie aufzubauen. Und was ist das für eine Zukunft, wenn ich weiß, dass mein Arbeitgeber das gar nicht so toll findet oder das generell irgendwie missbilligt, dass Frauen in einem bestimmten Alter eben Kinder haben, Fürsorgearbeit leisten und da eben auch zeitliche andere Restriktionen oder auch mentale Restriktionen haben. Und deswegen würde ich das, glaube ich, heute anders entscheiden. Aber nochmal zurück zu der Frage. Also es gibt immer noch diese äußeren Rahmenbedingungen, die nicht aufgearbeitet sind in vielen Unternehmen, wo immer noch sehr viele Männer in den entscheidenden Positionen sitzen, die mit Fürsorgearbeit wenig in Kontakt gekommen sind in ihrem Leben. Und auf der anderen Seite geht es aber immer darum, glaube ich, und da haben wir ja auch immer ganz viel Spielraum, auch Handlungsspielraum, uns selber auch mental stark zu machen und da reinzugehen und das zu finden, was wir uns auch vorstellen und was wir gerne wollen.
Und hast du auch Diskriminierung von Vätern erlebt?
Also nicht so viel natürlich, weil das der Fakt, dass Männer zum Beispiel in Elternzeit gehen wollen, auch länger in Elternzeit gehen wollen, ja eher selten ist. Aber wenn das sozusagen mal angedacht ist und besprochen wird, dann ist es schon immer auch ein Problem. Also, ne, das ist dann so, wie jetzt Elternzeit, aber das ist ja blöd, dann ist der jetzt irgendwie 2 Monate nicht da oder 3. Das ist ja noch irgendwie so der Normalstandardfall, sage ich jetzt mal, 2 Monate in Elternzeit zu gehen. Das wird schon auch problematisiert, aber bei 2 Monaten mittlerweile geht das, würde ich sagen. Da hat, glaube ich, auch so dieses Konstrukt, ne, die Frau meistens 12 Monate, er dann die 2 Monate. Das ist gesellschaftlich schon relativ gut anerkannt. Wenn es dann länger wird, dann wird es schon wieder schwierig und dann wird Männern dann auch vielleicht unterstellt, dass sie die Karriere dann doch nicht so sehr wollen.
Also wir haben das ja genauso erlebt, dass mein Mann, als er 6 Monate Elternzeit einreichen wollte und danach in Teilzeit, in Elternzeit wiederkommen wollte und mit Elterngeld Plus und Co. Mhm. Also der Arbeitgeber ist fast vom Glauben abgefallen und wir waren uns auch unsicher, ob dem so klar ist, dass mein Mann als Vater genau diese Rechte auch hat wie die Frauen. Und da habe ich schon gedacht, ah, das ist ja spannend, weil bei mir war es gar kein Thema, ne? Weil eher so, gehst du 6, gehst du 12 Monate, gehst du 3 Jahre, sag uns, wie du es machst und dann planen wir damit. So, die, ja. Da waren wir schon gewohnt, die Frauen, die gehen in Elternzeit. Und da habe ich auch gedacht, ja, also einfach, weil es häufiger vorkommt, dass die Frauen das machen, ist es halt gewohnt. Und das heißt aber halt nicht, dass die Männer es einfach haben, sondern eher dann, wenn sie es wollen, eher noch schwieriger haben, so rum sozusagen.
Ja.
Wie ist denn das? Du hast gesagt, es gibt Dinge, die wir sozusagen fordern dürfen. Was meinst du damit? Was genau können wir von wem fordern?
Ja, also aus HR-Brille sage ich jetzt mal, vor allem glaube ich, dass viele Frauen zu wenig über ihre Rahmenbedingungen tatsächlich verhandeln. Also wenn Frauen aus der Elternzeit wiederkommen, dann wird zwar darüber gesprochen, ne, welches Stundenmodell und so meistens, ne, das ist ja auch meistens klar, dass die Frau dann in Teilzeit wiederkommt, wenn sie in Vollzeit wiederkommen würde, dann wird das ja auch sehr stark hinterfragt. Ne? Das ist dann wieder so der Fall, der dann hinterfragt wird. Das war bei mir auch so, weil ich auch von Anfang an gesagt habe, ich komme in Vollzeit wieder. Wie, willst du das nicht nochmal überlegen? Glaubst du nicht, dass du das nochmal, dann doch nochmal anders entscheidest und so? Und das hat mich schon auch irgendwie, hat mir sehr zu denken gegeben, weil ich so dachte, warum zweifelt man an meiner Entscheidungskompetenz, dass ich das nicht weiß, dass ich das möchte? Genau, und was ich eben häufig erlebe, ist, dass Frauen von vornherein von Annahmen ausgehen, die gegebenenfalls andere über sie treffen. Also, dass sie zum Beispiel nicht darüber offen sprechen, zum Beispiel mit ihrer Führungskraft, dass sie bestimmte Arbeitszeiten brauchen. Also zum Beispiel einen bestimmten Arbeitszeitbeginn, weil eben die Kita erst um 8 Uhr aufmacht oder was auch immer und auch ein bestimmtes Arbeitszeitende, sondern dass sie von vornherein zum Beispiel davon ausgehen, dass das nicht möglich ist. Oder dass sie auch auch zu Hause häufig mit dem Partner dann gar nicht mehr so verhandeln, so von wegen du, ich arbeite meinetwegen 5 Tage remote, gehe einen Tag, möchte ich aber gerne ins Office gehen, weil eben da was stattfindet, weil ich da gesehen werden möchte, weil ich mit meinen Kollegen irgendwie im 1:1 sprechen möchte. Und dieses Gespräch findet aber nie statt, weil im Kopf irgendwie so ist, ja, der hat ja auch seinen anspruchsvollen Job. Naja, der muss ja auch zu einer bestimmten Zeit irgendwo da sein. Naja, dann wäre der ja der einen Tag morgens mit den Kindern alleine. Also ich glaube, das geht nicht. Also das ist schon immer so eine Vorannahme, die dann getroffen wird. Und da gehen die Frauen einfach gar nicht ins Gespräch. Und das ist etwas, was ich glaube, viele Frauen einfach mehr tun dürfen und da auch mehr einfordern dürfen. Natürlich immer in einem konstruktiven, respektvollen Gespräch, wo man sagt, naja, ich stelle mir das so und so vor und du bekommst dafür das und das und so. Also, dass man schon auch sachlich argumentiert sozusagen, was dann auch der Deal ist. Ne? Das geht ja meistens irgendwie darum, auch zu sagen, okay, ich möchte gerne was und dafür biete ich auch das und das. Also, da in diese Gespräche zu gehen, mit der direkten Führungskraft, das regelmäßig auch zu besprechen, auch wenn es vielleicht ein Weg ist. Ne? Es ist ja nicht immer sofort alles entschieden. In manchen Unternehmen sind die Wege auch lang, weil auch Präzedenzfälle vielleicht auch entstehen, weil das eben noch nicht so etabliert ist oder sowas. Und da auch diesen Weg zu gehen und immer wieder darüber zu sprechen, was brauche ich, damit ich hier meine volle Arbeitskraft und meine volle Kreativität irgendwie einbringen kann. Weil davon hat der Arbeitgeber ja auch etwas. Und das, ne, wenn Frauen irgendwie, es gehen ja ganz viele Frauen nach der Elternzeit irgendwie in andere Jobs oder machen sich selbstständig oder sowas, das ist ja ein Riesenverlust, das ist eine Fluktuation. Ich glaube, da gibt es Zahlen, 30% auf jeden Fall, die dann irgendwie in andere Jobs gehen. Und das ist ja auch ein Kostenfaktor, ne? So eine, jemand, der sein Wissen mitnimmt, die Stelle, die offen bleibt für vielleicht einige Monate, Rekrutierung, da muss sich jemand ransetzen, ganz viele Bewerbungen sichten, vielleicht ein Headhunter, der dann auch nochmal irgendwie Geld verdienen möchte, die Einarbeitung von der Nachfolge und so weiter. Also es ist ein Riesenkostenfaktor und den haben, glaube ich, viele Unternehmen so nicht auf dem Schirm, weil sich das nicht so exakt mit Zahlen beziffern lässt.
Ich finde ganz spannend, was du gerade am Anfang gesagt hast, dass du gesagt hast, du willst in Vollzeit wiederkommen und die haben das dann in Frage gestellt, ne? Ja. Und ich finde, das zeigt unterschiedliche Ebenen des Problems. Also einmal sozusagen, sie reden dir mehr oder weniger rein durch die Art und Weise, wie sie Fragen stellen. Und oft wird es ja unbewusst gemacht oder so ein bisschen auch getarnt wie, nee, wir wollten ja nur fragen. So, ne? Ja. Aber da ist so eine Suggestion mit drinne. Und dann finde ich, ist aber auch das Problem, gerade vor dem ersten Kind, wir haben ja Vorstellungen und meistens kommen die nicht hin. Also das erleben zumindest ganz viele Mütter, also habe ich so erlebt und ganz viele Mütter meiner Community, dass sie sich zum Beispiel vorstellen, ich komme nach 3 Monaten in Teilzeit wieder oder ich komme nach 1 Jahr in Vollzeit wieder oder wie auch immer. Und dann wollen sie es nicht. Also entweder wollen sie früher wiederkommen oder später oder mit mehr oder mit weniger Stunden, weil sie halt festgestellt haben, irgendwie ist doch alles so ein bisschen anders. Und dann sagen sie oft, ja, jetzt kann ich ja nicht schon wieder was anderes sagen, weil es war ja so und so abgemacht. Und das nicht nur dem Arbeitgeber gegenüber, sondern auch dem Partner gegenüber. Und das finde ich immer so fatal, wo ich mir denke, weißt du, du bist doch das erste Mal Mutter geworden oder das erste Mal zweifach Mutter. Ich finde auch, wenn du, ne, ich habe jetzt 3 Kinder, das ist, ich bin jedes Mal nochmal eine andere Art von Mutter sozusagen geworden. Ja. Und es haben Dinge sich wieder verändert. Und warum ist denn die Erwartung, dass ich 1 Jahr oder 3 Jahre vorher sagen kann, wie ich es dann haben will? Und dann, was mich da auch so aufregt, du merkst es schon in meiner Energie, es ist dann irgendwie alles immer die Verantwortung der Frau, ne? Wo ich denke so, ja, wenn ich jetzt 1 Jahr in Elternzeit gehe, dann ist es die gemeinsame Verantwortung vom Vater und der Mutter. Was passiert nach diesem Jahr? Und dann, wenn er dann morgens die Kinder nicht fertig oder das Kind nicht fertig machen kann, dann geht es darum, das zu üben, weil es kann nicht sein, dass es immer nur an der Mutter hängt. Und das sind ja Fähigkeiten, die erlernt werden können. Und ich sage nicht, okay, du machst ein Jahr alles und dann ist der Tag, wo gewechselt wird und dann machst du nichts mehr und er macht alles. Das ist, glaube ich, nie klug, ne? Weil du bist ja Expertin für das Kind und euer Haushalt geworden. Aber man kann ja daran arbeiten. Und da erlebe ich so viele Frauen, die genau wie du sagst, so nach dem Motto, nee, das, also der hat ja seinen Job und bei dem ist wichtig und da klappt es nicht. Und dann, die reden da nicht mal drüber. Und das macht mich wahnsinnig.
Kann ich super gut verstehen und das erlebe ich halt ganz häufig. Und was du auch sagst, ne, dass die Frauen eben durch einen Lernprozess erst zu dieser Expertin für die Kinder und für den Haushalt geworden sind. Das ist ja nichts, was uns irgendwie in die Wiege gelegt wurde oder was wir mit dem Kind irgendwie in den Arm gedrückt bekommen haben. Ja, du weißt jetzt, wie das funktioniert. Wir haben es auch nur ausprobiert, ne? Wir haben es ausprobiert, wir haben gesehen, aha, da schreit das Kind, aha, da nicht. Und es war sozusagen immer Trial and Error. Und genau diesen Prozess dürfen Männer mit ihren Kindern ja auch durchleben. Und da dürfen Frauen natürlich auch diesen Raum geben, ne? Und sagen, hier, versuch das mal. Ich habe das bis jetzt so gemacht, aber vielleicht hast du einen anderen Ansatz. Und dann übt man das eben auch. Und deswegen finde ich das auch so wichtig, dass Männer in Elternzeit gehen. Und zwar möglichst auch allein. Also nicht so diese klassischen 2 Monate auf Reisen alle zusammen irgendwie, weil da ändert sich
oder
nichts.
Oder er renoviert das Haus, auch häufig gesehen. Ja. Ne? Er geht in Elternzeit, renoviert das Haus, sie macht weiter die Care-Arbeit.
Ja, genau. Also weil das ist wirklich so ein Lernprozess. Und das, wenn das da schon anfängt, setzt sich das einfach über die nächsten Jahre meistens ungefragt fort. Und die Frau wird irgendwann frustriert und die Beziehung leidet ja auch darunter, weil irgendwie diese Augenhöhe ja auch abhanden kommt. Und das ist irgendwie so schade. Und dabei wäre, glaube ich, die Elternzeit wirklich ein super Startpunkt, die Beziehung zum Kind natürlich irgendwie zu festigen, das ist ja auch wichtig, aber auch zu lernen und zu sehen, wie funktioniert das ja denn alles überhaupt.
Ja, und ich finde das einen so wichtigen Punkt, weil oft ist es ja dann so, dann werden die Männer so ein bisschen wie die Deppen dargestellt. Boah, der kann nicht mal das Kind richtig zum Kinderturnen bringen. Ja, aber übernehme mal ein Hobby, was du selber noch nie begleitet hast. Ja, ich habe das selber erlebt, wenn mein Mann mit einem anderen Kind ein Hobby angefangen hat, ja, und dann bin ich nicht genau so dahin gefahren oder habe genau die Trinkflasche eingepackt und mein Kind sagt, das ist aber falsch. Also das hat Papa immer anders gemacht. So, dann kommst du dir wirklich vor wie, okay, nee, ich schaffe das nicht, mein Kind zum Hobby zu fahren. Also das sind ja so oft so Kleinigkeiten, die die Kinder irgendwie dann auch als Sicherheit brauchen, dass es das genaue Ritual ist und genau der Ablauf und so weiter. Und dann wird halt immer so getan, als wäre der andere Elternteil irgendwie so der große Depp, hat aber keine Einarbeitung bekommen oder es gab nicht die Möglichkeit, selber eine Lernkurve zu machen. Ja. Und das ist eben, wenn die Elternzeit aufgeteilt wird und der Vater genauso alleine in Elternzeit ist, ist das ein riesen, riesen Hebel, der auch auf allen Ebenen hilft, nämlich auch beim Mental Load Thema. Auch das ist ja so ein Vorwurf, so nach dem Motto, ja, mein Mann versteht Mental Load nicht. Und dann denke ich mir oft auch so, ja, habe ich denn Mental Load verstanden, bevor ich Kinder hatte? Also da, ne, das, ich habe ja 2012 das erste Kind bekommen, da gab es den Begriff so auch noch nicht, aber das Thema gab es ja schon. Und ich habe eine Schwester, die hat ein Kind ein paar Jahre vor mir bekommen, da habe ich relativ nah mitbekommen, wie das so ist mit dem Kind zu Hause, sodass ich dachte, ich hätte relativ realistische Vorstellungen. Und dann habe ich ein Kind bekommen und dann habe ich die Mental Load gespürt und habe gedacht, okay, es war sowas von gar nicht realistisch, was ich da an Vorstellungen hatte. Und ich denke, so muss es halt den Männern gehen, die seit Geburt an 40 Stunden oder mehr Erwerbsarbeiten und abends ab und zu mal das Kind im Arm halten. Und auch wenn sie 2 Monate Elternzeit genommen haben, dann aber eben das Haus renoviert haben oder sie im Urlaub waren. Ich meine, das könnt ihr ruhig machen, die ihr sie zuhört, ne? Also es ist nicht verboten. Nur dann wundert euch nicht über das, was danach hinten dran hängt, also dass du weiterhin die Hauptfamilienmanagerin bist, dass dein Partner gar nicht verstehen kann, wie du dich fühlst, dass der nicht von alleine auf die Idee kommt, die dran denkt, To-Dos zu machen, weil für dem sind die gar nicht sichtbar. Und dann, ne, deswegen, also meine Empfehlung ist auch immer, wenn ihr es irgendwie möglich machen könnt, teilt euch die Elternzeit auf, lasst ihn mehrere Monate allein in Elternzeit gehen, damit ihr das gut wuppen könnt.
Ja. Da gibt es auch interessante Statistiken dazu, zum Thema Scheidungsquoten, dass tatsächlich Beziehungen, in denen der Papa auch in Elternzeit war, stabiler sind und weniger Trennungen dann auch stattfinden.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Also ich würde auch sagen, dass es unsere Beziehung gestärkt hat. Und es hat ja vor allem auch so meinen ja beruflichen Weg auch noch mal ganz neu möglich gemacht, ne? Kannst du denn aus deiner HR-Brille vielleicht mal Beispiele nennen, vor allem von Unternehmen, wo Vereinbarkeit gut gelungen ist? Also im Sinne von, was machen die dort anders als andere Unternehmen?
Also ich habe jetzt keinen riesen Überblick über alle Unternehmen, aber ich weiß, dass es bestimmte Maßnahmen gibt, die auf jeden Fall helfen. Also ich weiß, dass vor einigen Jahren zum Beispiel Henkel so eine bezahlte Elternzeit für Väter eingeführt hat. Also dass eben die Väter für 8 Wochen, glaube ich, voll bezahlt wurden, damit die in Elternzeit gehen. Weil das ist ja häufig das größte Totschlagargument für eine ungleich verteilte Elternzeit aus wirtschaftlichen Gründen. Ne? Er verdient mehr als ich. Wenn ich in Elternzeit gehe, haben wir natürlich weniger Geld. Aber wenn er weniger, noch weniger Geld dann bekommt, dann ist es irgendwie, funktioniert es halt finanziell nicht. Und ich kann es super gut verstehen. Aber die Frage ist immer, wo will man langfristig auch hin? Und was ist Zeit einem auch wert? Ne? Also wir hatten jetzt ja gerade so ein bisschen über diese Folgekosten auch gesprochen, was es bedeutet, wenn Väter nicht in Elternzeit gehen. Was natürlich immer, finde ich, als Standard auch wichtig ist in Unternehmen, ist so diese selbstständige Einteilung von Remote-Arbeit und Büroarbeit. Ne? Also wir hören ja jetzt wieder überall, dass Bürotage wieder mehr forciert werden, dass eben die Mitarbeitenden gezwungen werden, in Anführungsstrichen, ne, wieder ins Büro zu kommen, weil eben diese Präsenzzeit wieder da sein soll. Das ist für mich aber auch ein Wertethema, ehrlich gesagt, weil es da ganz viel um Vertrauen geht aus meiner Sicht. Ne? Und das hat auch viel mit Führung zu tun. Und auch da Führung ist aus meiner Sicht der wichtigste Hebel für eine gelingende Vereinbarkeit in den Unternehmen. Und das muss geschult werden, das muss gelernt werden, da müssen auch Trainings irgendwie stattfinden, zum Beispiel auch zu diesen Beeinflussungen, die man hat, wenn man zum Beispiel Beförderung oder auch Bewerbung irgendwie auswählt, dass man da eben eine Brille auf hat, dass einem das bewusst ist, dass man diese Brille auf hat und dass das geschult wird. Aber eben Führungskräfte sind auch dafür da, eben diese Werte zu transportieren, zu vertrauen, Mitarbeitende eben auch wertzuschätzen, auch in ihrer Lebensvielfalt. Ne? Also wir reden ja nicht nur von Mitarbeitenden, die Kinder pflegen, sondern es vielleicht auch Angehörige pflegen oder alleinerziehend sind oder sowas. Ne? Das sind ja alles Lebensrealitäten, die kann man ja nicht einfach irgendwie wegignorieren und sagen, nee, wir haben jetzt hier den Standard 40-Stunden-Tag und alle sind 5 Tage im Büro und das ist die Norm sozusagen. Sondern die Norm ist ja, gibt's ja nicht in dem Sinne. Ne? Wir sind alle irgendwie unterschiedlich und wir haben alle unterschiedliche Bedürfnisse und diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, ist, glaube ich, keine einfache Aufgabe, aber das kann eben gelingen, wenn man mit seinen Mitarbeitenden gut im Gespräch ist und über Ziele führt statt über Präsenz zum Beispiel. Das sind so jetzt mal so ein paar Beispiele.
Ja, das mit dem Präsenz vor Ort habe ich noch nie verstanden, ne? Weil ich schon immer im Homeoffice viel produktiver war, weil ich sonst, also ich saß halt auch im Großraumbüro und da sind halt permanent irgendwelche Ablenkungen gewesen oder auch mal eben Kaffee holen ging. Im Büro hat das viel länger gedauert als hier zu Hause, weil hier zu Hause gehe ich halt in die Küche und damals war noch nicht mal mein Mann zu Hause, jetzt sind wir ja beide zu Hause, da schnackt man auch mal an der Kaffeemaschine. Aber da zu dem Zeitpunkt, als ich noch angestellt war, eben nicht. Das heißt, ein Kaffee holen hat 5 Minuten gedauert und nicht 20 Minuten. Ne? Und deswegen, ich war immer viel produktiver, auch schon immer im Homeoffice. Und klar, ich war in einer Firma, auf die ich Bock hatte. Ich hatte ein Thema, worauf ich Lust hatte. Ich war intrinsisch motiviert zu arbeiten. Ich kann mir schon vorstellen, dass es für jemanden, der irgendwie sagt, oh, es ist irgendwie alles Kacke, was ich hier mache, dass das dann nicht so ist. Nur dann ist halt, komm hier ins Büro und arbeite hier vor Ort, irgendwie nicht die Lösung.
Nee.
Ja. Gibt es denn, also wir gehen jetzt so ein bisschen in die Wunschwelt sozusagen. Also wenn du eine Sache am System verändern könntest, also im Unternehmen oder gesellschaftlich, hast du da eine Idee, was du machen würdest?
Ich glaube, woran es wirklich mangelt, ist diese Wertschätzung gegenüber eben den Fürsorgearbeitenden. Also Menschen, die eben nicht nur in Anführungsstrichen Erwerbsarbeiten, sondern eben auch so nebenbei eben ganz viel wuppen. Und da diese Wertschätzung, die würde ich mir sehr, sehr wünschen in den Unternehmen, aber auch in den Köpfen von den ganzen Menschen. Weil ich glaube, dass dieses Elternwerden und wir sind ja jetzt nun Mütter, also ich habe einen riesen Entwicklungssprung tatsächlich für mich festgestellt, was sich auch zu 100% auf meine Erwerbsarbeit ausdehnt. Also ich war nie schneller, ich war nie effektiver, ich war nie fokussierter in der Zeit, wie ich gearbeitet habe, als ich das vorher war. Vorher war irgendwie Zeit irgendwie kein Thema. Das war egal, ob ich da jetzt 10, 12 Stunden irgendwie im Büro rumgedattelt bin, so wie du sagst, ein bisschen Kaffee trinken nebenbei und weiß ich nicht was. Das war total wurscht. Und jetzt ist es eben so, dass meine Zeit so viel wertvoller geworden ist und der Preis einfach viel, viel höher auch geworden ist für mich, dass ich da so viel mehr Effizienz auch gelernt habe, emotionale Intelligenz zum Beispiel auch, ne, Konfliktfähigkeiten und so weiter. Und da wünsche ich mir tatsächlich diese Wertschätzung und dass das auch mit einfließen kann, zum Beispiel in Leistungsbeurteilungen, in Auswahlverfahren, ja, in alle möglichen Prozesse, dass eben Frauen zum Beispiel, wenn sie in Elternzeit gehen, nicht Angst haben müssen, dass sie den Job nicht behalten oder dass sie degradiert werden, dass sie nie wieder eine Gehaltserhöhung bekommen, dass sie das Gefühl haben, sie müssen sich jetzt noch 1000-mal mehr beweisen als vorher, weil sie ja jetzt irgendwie Mutter sind und nichts mehr fordern dürfen und sowas. Und das würde so viel ausmachen, glaube ich, wenn das irgendwie ja mehr vorhanden wäre.
Ja, total. Schön, schöner Gedanke. Ich denke mir ja halt auch immer so, der Gewinn einer Mutter oder einer Fürsorgeperson eingestellt zu haben, der ist so, so groß, genau aus diesen Gründen, ne? Weil du lernst ja so totales Krisenmanagement als Mutter. Ja. Du kannst in Stresssituationen, bleibst du super resilient. Du kannst gut irgendwie unterschiedliche Charaktere jetzt akzeptieren und damit umgehen. Also du erlernst ja so viele Kompetenzen. Und ich finde auch, man lernt so ein bisschen die Kirche im Dorf zu lassen. Also früher war es irgendwie beim Arbeitsplatz so, da hat man sich dann irgendwie aufgeregt, dass der eine Kunde irgendwie unfreundlich war oder irgendwas. Das hat einen 3 Tage beschäftigt. Heute beschäftigt mich das vielleicht 1 Minute. Ansonsten beschäftige ich mich mit einmal Alltagsthemen, ne? Wann kaufen wir ein? Was gibt's zu essen?
Ja, wichtig.
Oder mit emotional größeren Themen, irgendwie sowas wie, oh, mein Kind fühlt sich in der Schule nicht wohl, wie kann ich das gut dort begleiten? Also irgendwie setzt das alles nochmal anders ins Verhältnis. Und das hilft oft. Also gerade so, es gibt ja auch so Unternehmen, wo so eine ja, so eine Negativkultur ist mit, wir regen uns über das Wetter auf, wir regen uns über die Preise auf, wir regen uns darüber auf, wie viele Regentage wir haben und wo du dir so denkst, so, das ist irgendwie keine schöne Energie hier. Ja, ich finde, also meine Perspektive hat sich durch das Muttersein da so sehr auch verändert und ich ziehe so viel Energie aus mir selber raus und ich glaube nicht, dass das sozusagen nur mir passiert, sondern ich beobachte das bei ganz, ganz vielen, also Personen, die in Elternzeit gehen, beziehungsweise viel Fürsorgearbeit machen. Ich erlebe das auch bei den Vätern, die sich viel engagieren. Ja. Und das ist einfach ein so großer Gewinn.
Ja, also auch bei den Vätern gibt es auch tatsächlich Studien dazu, dass die Führungsqualität sich verbessert, wenn die in Elternzeit waren. Ja. Also genau, ich höre nämlich gerade dieses Hörbuch, wenn die letzte Frau den Raum verlässt. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gesehen oder sowas? Und da geht es eben tatsächlich darum, ne, was Männer unter sich sagen, wenn keine Frau mehr im Raum ist. Also um diese ganze feministische Debatte und sowas. Und da sind auch ganz viele Studien irgendwie da mit drin und so. Und das ist total interessant. Also kann ich sehr empfehlen.
Okay, ja, dann nehmen wir den Tipp doch schon mal mit. Was kannst du uns denn noch aus deiner Welt empfehlen?
Aus meiner Welt kann ich sehr gerne den Mental Load Test empfehlen, weil ich glaube, dass Mental Load, so wie das ja auch schon in deinem Kosmos groß ist, eins der wichtigsten Themen ist, an die wir als Frauen, als Mütter ran dürfen, weil das einfach so viel mentale Kapazität blockiert und das total wichtig ist, sich damit zu beschäftigen und den zu reduzieren, weil ich glaube, dass wenn Frauen weniger Mental Load haben, der fairer verteilt wäre, dass dann auch mehr Energie und Kraft dafür ist, zum Beispiel für berufliche Entscheidungen, für die nächste Gehaltsverhandlung, vielleicht für eine Beförderung oder vielleicht auch für Vollzeit oder sowas, ne? Weil häufig ist einfach diese Erschöpfung so groß, dass man nicht mal die Gespräche irgendwie angeht, dass man zum Beispiel auch noch nicht mal mit dem Partner darüber spricht, weil man einfach so denkt, ach, ich mache das jetzt einfach und das geht schneller, als wenn ich jetzt mir dieses Gespräch noch an die Backe hole oder sowas, ne? Und deswegen ist Mental Load für mich auch ein Herzensthema. Da habe ich einen Test entwickelt, den man ganz einfach machen kann in ein paar Minuten und dann zu gucken, wo sind denn wirklich die Baustellen und auch schon mit einfachen Schritten dann auch sich da rauszuholen.
Packe ich natürlich in den Shownotes und auch weitere Links, wo wir dich so finden können. Gibt es noch etwas, was du zum Abschluss mitgeben möchtest?
Vielleicht noch so eine kleine Mutwach-Mach-Sache. Also liebe Frauen, geht für euch los und vergesst alles, was ihr denkt, was andere über euch denken könnten. Macht das einfach, was für euch wirklich wichtig ist. Geht in diese Gespräche, auch wenn die unangenehm sind. Und dieses unangenehme Gefühl geht auch wieder vorbei. Ich verspreche es. Aber ihr werdet daraus einfach sehr stark hervorgehen und so viel mehr Klarheit gewinnen, wenn ihr einfach auch die Dinge einfordert, die euch wichtig sind.
Dann vielen Dank für das schöne Gespräch und nochmal Reminder für alle Zuhörerinnen. Über den Link in den Shownotes kannst du dich anmelden für die 0-Euro-Masterclass, die 5-Stunden-Formel, wie du dir als Mama jede Woche 5 Stunden zurückholst, ohne noch früher aufzustehen und ohne weniger Stunden arbeiten zu müssen. Und alle Links auch zu Selina sind in den Shownotes. Und schönen Dank, dass du hier zugehört hast. Und ich sage tschüss, ciao, ciao. Wir hören uns nächste Woche wieder.